Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mobility-Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Patrick Setzer, ich bin seit 20 Jahren im Startup- und Digitalgeschäft tätig und berate und begleite heute mit der Digital Entry GmbH Mittelstandsunternehmen und Konzerne als Partner an der Seite bei Planung, Aufbau und Kauf von innovativen Geschäftsmodellen und Startups. Ergänzend schreibe ich als Kolumnist im Manager-Magazin über die globale Startup-Szene. Und hier bei Digital Kompakt habe ich mir für die Podcast die in Deutschland und Europa wichtigste Branche rausgesucht, die unter konstantem Dauerfeuer von disruptiven Ideen und innovativen Startups ist, nämlich die Automobil- und Mobilitätsbranche. Und in diesem Umfeld kam im November eine ganz kleine, unbeachtete Nachricht raus, die da lautete, dass Google Maps in Zukunft in seinem nächsten Update des Kartendienstes die Ladesäulen für Elektroautos mit anzeigt. Schöne Sache, nicht weiter erwähnt. Erwähnenswert, denkt man. Maps zeigt ja auch Tankstellen, Restaurants und Museen an. Im größeren Zusammenhang wählt sie aber auch Routen zu Ladesäulen aus und prüft zum Beispiel Kompatibilität mit dem eigenen E-Auto und ist insgesamt nur ein kleiner Teil einer sehr großen Gesamtlösung, deren Hauptplattform Android Automotive heißt, die noch viel mehr kann. Anders als Apple CarPlay oder das parallel existierende Android Auto, was man zuvor vielleicht mal gesehen oder gehört hat, ersetzt Android Automotive das Betriebs- und Infotainment-System im Auto komplett und tauscht es also mit einer Oberfläche aus, die wir von unseren Handys ähnlich kennen. Ist doch gut, wenn das Handy ähnlich und voll integriert ist, mag man da denken, besonders als Autofahrer. Doch was denken eigentlich die Autohersteller über diesen Schritt? Ist das nicht der Abschied von jedwedem digitalen Zugang zum Kunden der Zukunft, beziehungsweise eher sogar der Einstieg ins margenunattraktive Geschäft, bei dem die Autohersteller nur noch die Autohülle herstellen und die großen Digitalkonzerne aus China und den USA den Rest des Geschäfts kontrollieren? Heute geht es im Mobility-Podcast also um das C in unserer ACES-Nomenklatur, also dem Connected Car. Und dazu habe ich einen sehr guten Experten gefunden, der gleichsam in der Mobile- wie auch in der Automobile-Industrie im Herzen der IT gearbeitet hat und ähnlich wie ich die Startup- und die Konzernwelt kennt. Und daher freue ich mich besonders auf dieses interessante Gespräch. Herzlich willkommen, Tom Brenner.
Vielen Dank, Patrick.
Tom, du warst in einem Location-Based Startup hier in Berlin tätig, was von Nokia übernommen wurde, hast bei BMW digitale Dienste ins Auto gebracht. Umreiß doch mal bitte deinen beruflichen Lebensweg von Anfang an.
Gut, der ist schon relativ lang. Ich versuche das mal kürzer zu machen. Aber was ganz interessant ist, meine erste Berührung eigentlich mit digitalen Karten, sogar nicht nur mit digitalen Karten, sondern mit digitalen 3D-Karten, war, bevor es Google Earth gab und war auch, bevor es Google überhaupt gab. Also insofern reicht das Thema Karten und Mobilität bei mir schon relativ lang zurück, bis ins Silicon Valley sogar, aber im Zusammenhang mit einer Berliner Firma damals. Ich habe dort im Prinzip angefangen mit Virtual Reality Simulationen von urbanen Umgebungen inklusive Verkehr. Die Idee war damals, dass man sich Karten, 3D-Karten nimmt, um Projekte zu visualisieren, um Probleme zu verstehen in urbanen Räumen.
In welchem Jahr war das dann?
Das war im Jahr 1996, 97, so in dem Dreh.
Da sprechen wir also in einer Ära, wo Multimedia-Kiosk-Systeme noch und genau. CD-ROMs die Basis für Daten waren.
Genau. Mhm. Hatte dann lange Jahre mein eigenes Startup, bin über den Verkauf an Nokia dann bei Nokia gelandet und wieder auch sehr im Herzen von Karten, weil hier in Berlin Nokia letztendlich sich um Karten und Navigation gekümmert hat. Also wie kriegen wir Karten und Navigation auf mobile Geräte? Ist jetzt eine ziemliche Selbstverständlichkeit, war aber vor, sag ich mal, weiß ich nicht, 20 Jahren überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass man das kann und dass man, sag ich mal, diese Informationsqualität letztendlich auf mobilen Geräten hat.
Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt und mal ehrlich, Shopping, Musik streamen, Filme anschauen, all das erledigen wir heute doch schon online. Nur, Versicherungen sind irgendwie noch gefühlt in der digitalen Steinzeit. Wer weiß denn schon genau, ob die eigenen Versicherungen wirklich gut sind und auch der Preis stimmt? Viel Papierkram, jede Menge Kleingedrucktes, mehr als 500 Anbieter am Markt, da ist es doch ehrlich gesagt kein Wunder, dass angeblich 2/3 aller Deutschen unzufrieden mit ihrer Versicherungserfahrung sind. Unser Partner Clark ändert das, denn Clark ist ein deutsches Insurtech, mit dem man seine Versicherungen einfach und übersichtlich managen kann. Das Erfolgsrezept dahinter ist eine Kombination aus intelligentem Algorithmus und Expertenwissen, das beides in einer App vereint wird. Diese App und die dahinterliegende Technologie hat auch zahlreiche internationale Investoren überzeugt, denn die Series A und B waren jeweils rekordbrechend für europäische Insurtechs mit 13 Millionen und 35 Millionen Euro. Also ihr seht, ein potent finanziertes Unternehmen, was weiß, was es tut und weiter stark am Wachsen ist und seine Internationalisierung gerade voranbringt. Doch wie funktioniert das Ganze eigentlich? Du lädst dir die App runter, registrierst dich und gibst an, welche Versicherungen du bereits bereits hast. Dann hast du sämtliche Details zu deinen bestehenden Verträgen übersichtlich digital und erhältst Hinweise, wie du deine Versicherungssituation verbessern kannst. Und all das kostenlos. Basierend auf deiner aktuellen Lebenssituation analysiert und vergleicht der Algorithmus also deine Situation und schlägt dir kontinuierlich Optimierungsmöglichkeiten und Sparpotenziale vor. Wenn du Hörer von Digital Kompakt bist und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann spendiert dir Clark sogar noch einen 30€ Amazon-Gutschein. Einfach die Clark-App herunterladen oder direkt auf die Webseite gehen, bei der Registrierung den Gutscheincode COMPACT30 eingeben und du erhältst einen Gutschein, wenn du mindestens 2 Versicherungen bei Clark managst. Du findest das Ganze unter clark.de und wenn dir das jetzt alles zu schnell ging, kannst du einfach nochmal unten in den Shownotes den Gutscheincode und die Webseite finden, auch die Teilnahmebedingungen und wie immer findest du alles auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Was war das für ein Startup? Wie hieß das?
Meine Firma hieß BitSide. Wir haben im Prinzip, sage ich mal, Professional Services viel angeboten. Wir haben Unternehmen geholfen, bestimmte mobile Lösungen zu realisieren, auch dann schon im Kartenumfeld. Haben aber uns zum Beispiel auch mit Fototechnologie oder Imaging-Technologie beschäftigt und waren die Ersten, die im Prinzip eine automatische Panoramafunktion hatten und die Technologie dafür mehrere Jahre, bevor Apple das letztendlich irgendwann in sein iPhone eingebaut hat. Also wir haben eigentlich immer sehr viel mit innovativen Dingen sehr an der Kante von der Machbarkeit gearbeitet.
Okay, und danach?
Genau, danach.
Warst du dann bei Nokia angestellt? Oder
genau, danach war ich bei Nokia und wie das so ist, wenn man, sag ich mal, aus eigenem Unternehmen, eher kleineres Unternehmen, Startup kommt, war das natürlich eine spannende Erfahrung, in doch einen relativ großen Konzern zu gehen. Also Nokia ist schon ein sehr großes, weltweites Unternehmen gewesen. Ist allerdings auch schon eine Zeit gewesen, 2009, als natürlich der Druck durch Apple und vom iPhone stieg und auch nicht mehr so ganz klar war, wie man dafür Lösungen findet und wie man sich bewegt und sich die Welt für Nokia auch massiv geändert hat. Und so vom Gefühl kann man schon beschreiben, dass da, sage ich mal, ein erheblicher Druck da war und auch irgendwann natürlich so eine Abwärtsspirale einsetzte, die nur sehr, sehr schwer aufzuhalten war. Es gab ja sehr bekannt viele große Versuche dann auch zusammen mit Microsoft irgendwie, sage ich mal, das abzuwenden und wieder zurückzukommen, ist letztendlich aber trotz massiver Invest gescheitert. Das sind auch sehr spannende Dinge zu sehen, ja, und sich zu fragen, was sind die Faktoren eigentlich da, was kann man daraus lernen? Und es gibt weitere Industrien, die erheblich unter Druck stehen. Und
wie lange warst du denn bei Nokia insgesamt?
Ich war fünf Jahre.
Und bist du weiter Geschäftsführer deiner Einheit geblieben oder bist du dann in den Konzern rein?
Ich war wirklich im Konzern mit eigenen Teams und mit neuen Mitarbeitern natürlich, also nicht nur meinen alten Kompagnons sozusagen und Mitarbeitern aus dem eigenen Unternehmen. Und Nokia hat sich ja auch sehr schnell dann immer wieder verändern müssen und weiterentwickelt. Also wie das dann in großen Konzernen ist, wird dann auch viel umorganisiert und umgebaut und man übernimmt dann die Verantwortung. Am Ende hatte ich die Verantwortung letztendlich für alle Consumer Assets, also alles, was Konsumenten aus der Location Unit in die Hände bekommen haben, ob das jetzt im Web war, ob das auf den Mobiltelefonen war. Genau.
Das ist eigentlich auch die große Parallele in unserem Leben. Beide mal im Location-Based Startup und beide sozusagen dann im Konzern auch mal gewesen. Relevante Erfahrungen, die man da sammelt.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde das auch auf keinen Fall missen wollen, weil ich glaube, es gibt schon Aspekte, die man dort lernt und sieht. Und auch teilweise Handwerkszeug, was man lernt, was man nicht so gut sozusagen im eigenen Unternehmen lernen kann oder in einem kleineren Unternehmen.
Und wie kam dann der Schritt von Nokia zu BMW?
Na, ich habe Nokia letztendlich verlassen, als klar wurde, dass letztendlich Nokia alle Geräte an Microsoft, also das gesamte Asset um die Mobiltelefone herum an Microsoft verkauft und dann auch eigentlich klar war, es gibt da so für Consumer nicht mehr so wirklich viel zu tun auf der Nokia-Seite. Und habe dann nach einer kurzen Pause letztendlich Kontakt zu BMW bekommen und es war klar, dass dort irgendwie etwas Neues gestartet wird im Digitalumfeld, das auch digitale, sag ich mal, Erfahrung gebraucht wird in der Automobilindustrie, ist relativ klar. Das war auch schon vor 5, 6 Jahren klar. Und habe dann gesagt, das ist doch eigentlich eine spannende Herausforderung, dorthin zu gehen und zu gucken, kann ich helfen, kann ich dort was aufsetzen, was dem Unternehmen gut tut und auch der Industrie letztendlich gut tut, weil da ist hoher Veränderungsbedarf.
Das war eigentlich ein ähnlicher Ansatz, wie ich auch zu BMW gekommen bin. Eigentlich durch die Dienste, die wir in Startups begleitet haben oder eben gut kannten im breiteren Format, die jetzt in die Automobilindustrie im weitesten Sinne zu integrieren. Ich dann eben eher extern durch Startups, die ich betreut habe, im Mobility-Services-Bereich und du durch die Integration dieser Dienste ganz tief ins Auto rein, richtig?
Genau, also ein Thema, ich kann mich noch gut daran erinnern, an meine ersten Tage bei BMW, das, was mich relativ schnell bewegt hat oder was irgendwie so offensichtlich wurde, war eigentlich, dass wir gesagt haben, dass das Fahrzeug, das immer mehr Konnektivität bekommt, und BMW ist einer der Vorreiter in Bezug auf Konnektivität gewesen, viele, viele Jahre schon, reicht nicht nur aus, sich über das Fahrzeug, über das eigene Produkt Gedanken zu machen und es zu connecten und zu überlegen, was ist wertvoll, was muss ich da reinbringen, sondern ich muss eigentlich das Produkt im Zusammenhang mit der digitalen Lebenswelt der Kunden sehen. Das ist eigentlich sehr, sehr schnell klar, wenn man sich das anschaut, und das ist eine Veränderung für die Automobilunternehmen, weil natürlich ansonsten sehr viel immer, sag ich mal, das Produkt, das Fahrzeug im Zentrum steht und alles sehr fahrzeugzentrisch gemacht wird. Natürlich mit dem Interesse und mit dem im Sinn, sag ich mal, des Fahrers, des Beifahrers, des Kunden letztendlich. Aber das ist nochmal eine andere Welt, dass ich mich eigentlich darum kümmern muss, was ist denn eigentlich drumherum und wie funktioniert das drumherum eigentlich mit meinem immer digitaler werdenden Produkt zusammen.
Das war tatsächlich auch mein Hauptbeweggrund, damals in die Automobilwirtschaft zu wechseln, weil ich einmal schon den Sprung gemacht hatte, als es, was dann später unter Mobile First lief, als ich begriffen hatte, was die Erfindung des iPhones für eine Auswirkung haben wird, und dass selbst das Desktop-Web, das klassische Internet, was man bis dahin so kannte, ich möchte fast sagen, disruptiv verändert wird. Und das war tatsächlich auch so. Selbst Facebook hat sich ja massiv einmal um 180 Grad gedreht zu dem Zeitpunkt. War halt klar, dieses Kontextbezogene, dass der Kanal Mobile sehr viel verändern kann. Und umso klarer war mir dann, als es ums Auto geht, dass die Kontextveränderung so massiv größer ist als das kleine Handy, dass das eigentlich der wahnsinnige Hebel war, der da in Aussicht stand.
Ja. Genau. Und das ist, also ich finde ja auch immer sehr spannend, selber darüber nachzudenken. Ja, man lebt in irgendeiner Zeit und überlegt, ja, ich mache schon relativ viel mobil. Wie viel mehr mache ich? Oder buche ich mal Hotels von einem Handy, die dann durchaus auch mal, sag ich mal, 100 plus Euro kosten können? Gebe ich so viel Geld aus? Oder ist es wie am Anfang nur so ein Kleinkram, wo ich mal einen Song kaufe für einen Euro? Oder ja, es gab mal so eine Klingelton-Ära. Kann man noch ein bisschen drüber schmunzeln über die Zeit. Aber man merkt dann selber, dass man sich selber auch immer wieder wach halten muss und sagen muss, ja, das ist noch nicht da, und vielleicht habe ich momentan auch das Gefühl, dass ich das nie machen werde, und jetzt guckt man zurück und sagt, die Leute shoppen sozusagen mit Amazon auf dem Handy, und das Geld, was ausgegeben wird, auch über so einen mobilen Kanal, ist, da braucht man überhaupt nicht mehr die Frage stellen, und ich bin mir relativ sicher, die Leute kaufen schon Autos, ja, und Immobilien, und also da ist keine Grenze mehr.
Genau, wenn wir jetzt den nächsten Schritt nach Mobile First zu, wo sind wir jetzt in der Ära Data First sind, dann ist halt das, wenn wir das aufs Auto übertragen, ist halt noch irgendwie wahnsinnig viel mehr möglich. Die Basis dafür ist am Ende immer, dass diese Autos auch so elektrifiziert und vernetzt sind, dass da tausende verschiedene Dienste funktionieren. Das war ja eigentlich das Kerngeschäft. Du warst ganz nah an der IT-Endkundenseite dran, wie auch an der IT-Automobilseite. Beschreib dir mal kurz, wenn es diese zwei Welten gibt, sozusagen ein Betriebssystem im Auto und dann Dienste, die da angeflanscht werden, wie das sich bei BMW dargestellt hat.
Naja, man muss sagen, sicherlich habe ich Berührungspunkte mit beiden Seiten gehabt, war aber eher natürlich näher an der Kundenseite dran, ja, an dieser, wie man sagen, digitalen Konsumerwelt, die ja auch für die Automobilindustrie so wichtig ist, ja, die sich zu erschließen und die zu verstehen und die, sag ich mal, sich dort einzubetten. Aber natürlich, wenn man Dienste ins Fahrzeug bringt, kommt man immer näher ans Fahrzeug, und je mehr die Dienste mit dem Kernfahrzeug zu tun haben und je besser sie auch mit dem Fahrzeug verschmelzen, was sie ja ein Stück weit auch sollten, weil das ist der Teil, wo ein Automobilunternehmen letztendlich Innovation betreiben kann. Wenn ich eigene Dinge mit dem Fahrzeug mache, wenn meine Sprachinteraktion anders ist, wenn ich andere Dinge steuern kann, wenn mein Erlebnis, meine Experience im Auto, die digitale Experience letztendlich irgendwie besonders ist, dann kommt man sehr nah an diese Fahrzeug-IT-Welt heran. Und natürlich hat ein Fahrzeug, sag ich mal, ist sehr viel komplexer von der Struktur her als vielleicht, sag ich mal, ein Handy. Handy hat andere Herausforderungen, ist sehr klein, ja, man muss sehr viel miniaturisieren und. Im Fahrzeug habe ich aber natürlich eine wirkliche, ich würde mal sagen, IT-Infrastruktur. Ja, wir reden von einem großen Set an eigentlich Kontrolleinheiten, kleinen Computern, die für bestimmte Funktionen im Fahrzeug verantwortlich sind, seien es sicherheitsrelevante Funktionen oder seien es weniger sicherheitsrelevante Funktionen. Es gibt natürlich aber auch nicht nur das Thema Sicherheit, sondern für die Automobilindustrie super wichtig Regulation. Welche Regeln gelten in welchen Ländern? Die muss ich einhalten, die muss ich nachweisen. Das ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Produkt, das Fahrzeug. Und dann gibt es so einen, sag ich mal, einen besonderen Teil im Fahrzeug, das ist das Infotainment-System. Also letztendlich, das ist ein Großteil der Schnittstelle, wo, sag ich mal, digitale Interaktion mit dem Fahrzeug Fahrzeug möglich ist. Und das ist, sag ich mal, ein größeres Herzstück im Auto und eine ganz besondere Rolle. Man kann sich also vorstellen, man hat diese Systeme, man hat Betriebssysteme auf jedem Kontrollrechner, der dort drin ist. Man hat das Infotainment-System letztendlich mit einer Art Betriebssystem, auf der Software läuft und auf der dann auch irgendwie, wie man es vielleicht von einem Handy kennt oder auch von einem Rechner an sich, Anwendungssoftware laufen. Sieht alles ein bisschen anders aus, wenn man die Automobilindustrie nicht kennt und auch mit ein bisschen IT-Erfahrung da reinguckt, dann staunt man über manche Dinge, die da so historisch gewachsen sind. Aber prinzipiell kann man sich das vorstellen. Hm. Wenn man jetzt so ein Fahrzeug vernetzt, passiert nichts anderes als wie, sag ich mal, auch eine Handyvernetzung. Ja, ob ich einen Service von Apple auf einem iPhone habe oder von Google auf einem Android-Telefon. Es gibt irgendwie eine Verbindung irgendwohin, in der Regel zu einer Art Cloud, Server, einem Backend, wie auch immer man das nennen will, einer Plattform. Und damit fange ich eigentlich jetzt plötzlich an, Funktionen im Fahrzeug, die, sag ich mal, im Fahrzeug genutzt werden, nicht nur im Fahrzeug bereitzustellen, sondern sie plötzlich auch auf dem Server, im Backend, in der Cloud bereitzustellen oder zu supporten. Ja? Simples Beispiel, früher konnte ich im Fahrzeug nur Onboard suchen. Das heißt, wenn ich eine Adresse in mein Navi eingegeben habe, wurde eine Datenbank, eine Kartendatenbank im Fahrzeug nachgefragt, nachdurchsucht und letztendlich die Adresse gefunden. Dann konnte ich den Navi starten, alles lokal im Fahrzeug. Heutzutage suche ich nicht nur im Fahrzeug, sondern ich suche online. Das heißt, ich kann Adressen finden, die noch gar nicht ins Fahrzeug übertragen worden sind.
Und das ist zum Beispiel ein so ein Dienst, den ihr da entwickelt habt?
Letztendlich, was wichtig ist, ist zu verstehen, die Fahrzeugentwicklung hat natürlich klassisch in einem Fahrzeugentwicklungsbereich, in einem Unternehmen, auch bei BMW, da gehören all diese IT-Systeme dazu, die eigentlich im Fahrzeug sitzen. Ja, ich brauche die sicherheitsrelevanten und ich brauche die, sag ich mal, auch die Infotainment-Funktionen. Und dann geht es halt darum, wie kann ich dort eigentlich Dienste frisch aktuell halten, neue Dienste entwickeln, um möglichst sozusagen auf einer sehr sicheren Plattform, wenn man so will, ja, auch wie auf einem Telefon, vergleichbar zum Telefon, letztendlich Dienste und Services entwickeln.
Und wenn BMW über den Daumen 130.000 Mitarbeiter hat, wie viele Leute waren ungefähr in diesem Dienstebereich bei dir tätig und wie viele waren auf dem Infotainment-System, auf der Head-Unit ungefähr tätig?
Das kann einfach
nur mal so eine Größenordnung?
Das kann man so nur schwer sagen, weil die Automobilindustrie hat Strukturen, die sind halt unheimlich fein geschnitten. Das heißt, ich brauche unheimlich viele Leute eigentlich im Unternehmen, um letztendlich Dinge in das Fahrzeug zu bringen, sodass man eigentlich immer abteilungsübergreifend oder bereichsübergreifend arbeiten muss. Und dadurch werden die Dinge sehr groß. Die Frage ist, ich muss eigentlich die Leute mit reinzählen, die zum Beispiel die Prüfungen für die Fahrzeuge machen, mit den Fahrzeugen fahren, die Sicherheitsprüfungen machen und das wird ganz schnell ganz groß. Also insofern glaube ich, kann man es wenig vergleichen mit dem, was man vielleicht jetzt so gefühlt von einem anderen Unternehmen erwarten würde. Ja, da gibt es so eine Abteilung, die macht X.
Genau, zu den Organisationsthemen gehen wir gleich nochmal in die Tiefe, weil das natürlich eine Kernfrage ist. Innovation im Konzern, aufgeschlüsselt in solchen Riesenorganisationen, ist kompliziert. Vorher vielleicht nochmal kurz, generell dieses ganze Thema Sicherheitssysteme, Connected Car, kam auf 1996. Bei General Motors war das erste Mal, dass man das gehört hat. Die haben sozusagen ein Connected Car erfunden, zusammen mit Motorola einen Chip ins Auto reingebracht, um eben in Gefahrensituationen die Sicherheit der Passagiere zu erhöhen. Durch Notrufkommunikation, durch Bremssysteme, solche Themen kamen 1996 das erste Mal da auf. So, jetzt haben wir gehört, dass BMW das Thema auch hat. Seit wann, weißt du zufällig noch, seit wann BMW generell mal in diese Connected Car Thematik rein ist?
Ich glaube, es waren auch Ende der 90er Jahre und zwar dann das erste Mal im Produkt Anfang der 2000er. Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ja. So Pi mal Daumen.
Also das Thema ist schon älter. Aber eigentlich mit dem Thema Mobile kam auch im Auto das Thema auf, dass man die Dienste, die man im Mobile sieht, dass man die natürlich und noch viel mehr genauso ins Auto integrieren kann. So, jetzt kommen wir mal zu den Details deiner Dienste. Das nannte sich die Companion-App, kann ich mich erinnern. Eine Companion-App ist eigentlich eher ein Standard, ein gattungsgenerischer Begriff, der in der Autowelt benutzt wird für Apps, die im Zusammenhang mit dem eigenen Auto stehen, richtig?
Genau, das gibt es an vielen Stellen ja sozusagen Companion-Apps, die Produkte eigentlich begleiten. Sie hieß offiziell BMW Connected App. Letztendlich, wir haben natürlich immer das ein bisschen versucht aus der Kundensicht zu verstehen und zu überlegen, was macht eigentlich ein Kunde wo? Und vor allen Dingen, welche Dinge macht er nicht im Auto? Und da kann natürlich sowas wie eine App, die letztendlich auf dem Telefon heutzutage einfach immer dabei ist. Wir haben auch nicht mehr ein großes Konnektivitätsproblem auf den Telefonen. Das heißt, wir sind auch immer bereit zu kommunizieren von diesen Geräten. Kann natürlich unheimlich helfen, ja, wenn ich mich drüber nachdenke, was mache ich wann und wo? Und da gibt es auch ein schönes Beispiel, nämlich zu sagen, also nehmen wir an, ich muss irgendwo hinfahren und ich fahre da auch nicht so oft hin, ich kenne mich nicht so gut aus, ich weiß nicht, wie der Verkehr irgendwie ist da zu der Zeit, und dann ist das sehr spannend, darüber nachzudenken, dass diese Entscheidung, wann ich losfahren muss, die treffe ich ja niemals im Auto. Weil wenn ich im Auto sitze, dann ist es unter Umständen zu spät. Wenn ich erst im Auto gucke, wie lange ich da hinfahre, dann ist es zu spät. Und das heißt, das ist so ein kleines, ganz simples Beispiel, wo man sieht, dass man eigentlich mit dem Thema Navigation im Fahrzeug raus muss. Man muss eigentlich den Kunden vorher abholen oder man muss akzeptieren, dass dieses Angebot wird von anderen angeboten. Von Google Maps, Apple Maps, ja, hier Maps, irgendjemandem anders, der mir diese Informationen gibt, die dann aber unter Umständen natürlich nicht nahtlos wieder mit dem Auto zusammen funktioniert, weil ich schon mal auf dem Handy etwas nachgucke, aber mein Auto gar nicht weiß, dass ich das nachgeguckt habe. Und es wäre ja eigentlich viel schöner, wenn es erstens dieselben Zeiten sind, dieselbe Routenberechnung, ich die gleiche Empfehlung kriege. Und wenn ich schon mal angeguckt habe, vielleicht mein Auto auch weiß, dass das meine Intention ist und mich fragt, willst du da immer noch hinfahren?
Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt und heute mal ein echt brennender Aufruf in eigener Sache. Digital Kompakt ist mittlerweile Deutschlands größtes Label für Business-Podcasts. Soweit ich weiß, korrigiert mich, wenn es ein größeres gibt, ich kenne keins. Und wir haben Partnerschaften mit dem Who's Who der deutschen Wirtschaft. So, nun ist unser Luxusproblem, dass unsere Content-Produktion so effektiv ist, dass wir mittlerweile schneller Inhalte produzieren, als wir Werbepartner akquirieren können. Und weil wir unseren Hörern unsere Werbepartner wirklich handverlesen präsentieren möchten, brauchen wir jetzt dringend Unterstützung. Wir suchen also neue Kollegen im Bereich Sales, Vertrieb, Vermarktung, wie immer du es nennen willst. Und wenn du dich mit Firmenkunden auskennst, mit Audioprodukten schon zu tun hattest und gerne verkaufst, dann melde dich bei uns. Oder wenn du im Bekanntenkreis jemand hast, der zu uns passen könnte, stoß ihn auf uns, um Gottes Willen. Klar, auch Quereinsteiger können super funktionieren, aber Bewerber mit Einsteigererfahrung haben natürlich einen Vorteil. Was bieten wir? Ein geiles Designbüro im Herzen Berlins, ein familiäres Team, das wirklich fast jeden Tag miteinander frühstückt und Mittag isst. Wir zahlen dir ein faires Gehalt plus deine Monatsmarke und das Wichtigste, du kannst bei Digital Kompakt ein mega Netzwerk für dich aufbauen. Wir haben halt wirklich mit den größten und erfolgreichsten Köpfen der Branche zu tun, und wenn du uns dabei helfen kannst, dies auch auf der Werbepartnerseite umzusetzen, dann sollten wir wohl mal sprechen. Und das tun wir, wenn du uns eine Mail mit deinen Infos an redaktion@digitalkompakt.de sendest. Und wie immer verlinke ich dir das auch in den Shownotes und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/Sponsoren.
Was da nicht selbstverständlich ist, ist der Kundenfokus, den du da gerade in den Vordergrund rückst, weil ihr habt sozusagen Customer Journeys in den Start gelegt. So erstmal, was will denn der Kunde, was hat denn der Kunde für Probleme? Das ist ja sicherlich auch ein kleiner kultureller Bruch gewesen mit der Automobilindustrie.
Ja, ich würde es nicht ganz so pauschal sagen, weil es gibt natürlich einfach viele Ecken und viele Mitarbeiter, die sich auch durchaus mit, sag ich mal, den Intentionen und den Bedürfnissen der Kunden beschäftigen. Es gibt natürlich auch viele Mitarbeiter und verständlicherweise, die sehr stolz auf die Produkte sind, die sich dann einfach sehr mit dem Produkt an sich beschäftigen, ja, und das toll machen und manchmal dann vielleicht mehr einmal zu wenig irgendwie Richtung Kunde schauen, das gibt es durchaus. Wichtig ist, und ich glaube, das wichtigste Neue daran ist, dass man sagen muss, mein Produkt muss in dem digitalen Leben der Kunden funktionieren. Wenn mein Kunde ein Android-Handy hat, dann muss ich das adressieren und muss gucken, wie ich da diese Brücken baue und welche Brücken ich baue. Wenn er ein iPhone hat, dann muss ich letztendlich mich an ein iPhone andocken. Ja? Und wenn Informationen schon da sind, also auch so für mich sind solche Dinge, wenn ich das schon mal getippt habe irgendwo, dann möchte ich es im Auto nicht nochmal tippen. Das sind so ganz simple Dinge, wo ich eigentlich Barrieren wegnehmen muss, um Dinge besser zu machen, simpler zu machen im Leben und letztendlich irgendwie auch das Erlebnis um das Auto und mit dem Auto zusammen und mit dem, was das Auto alles kann, besser machen.
Spannend daran finde ich, wie man zu diesen Customer Journeys kommt. Wie seid ihr denn vorgegangen, um Kundenprobleme zu erkennen und dann mit den neuen Kanälen zu lösen?
Also da gibt es ganz viele Quellen. Man kriegt natürlich Feedback zu existierenden Produkten. Es werden Studien gemacht. Wir haben auch sehr viele simple Dinge gemacht, Interviews mit Kunden geführt und versucht sozusagen uns an diese Problemfelder und an die, sag ich mal, Bedürfnisse der Kunden heranzuarbeiten. Und die Idee ist da einfach vor allen Dingen, dass man sich damit beschäftigt, wie gehen die Kunden mit dem Produkt um, wie nutzen sie es und wo sind eigentlich Dinge, die noch nicht so gut funktionieren, die ich besser machen kann. Weil an vielen Stellen kann ich die Kunden nicht fragen, was sie wollen, sondern ich muss irgendwie eher an vielen Stellen beobachten, wie wird mit bestimmten Dingen umgegangen. Und wenn ich dann merke, das nervt ziemlich, dass ich gerade irgendwie auf dem Telefon eine Adresse eingetippt habe, der sagt mir, ich fahre da 35 Minuten hin, jetzt gehe ich ins Auto, möchte aber gerne die Navi mit dem Head-Up-Display nutzen und nicht nur mein Telefon da andocken, und dann tippe ich das im Prinzip de facto nochmal.
Die Kunden kommunizieren das ja häufig nicht, aber genau wie du beschreibst, man liest es aus dem Kundenverhalten. Welche Tools habt ihr denn benutzt, um so eine Customer Journey oder einen Abbruch oder einen, ich sage jetzt mal einfach gesprochen, einen genervten Kunden zu erkennen, um dann ein Problem und dann auch eine Lösung zu bauen?
Also in der digitalen Industrie ist man gewohnt, dass man letztendlich die Produkte gut analysiert. Das heißt, man baut sich Tools, Analytics, man baut sich auch Testumgebungen, wo man letztendlich mit Kunden beobachtend anschauen kann, wie gehen Kunden mit Produkten um. Wenn ich eine Webseite habe, dann ist relativ klar und jeder versteht das in der digitalen Industrie, dass ich eigentlich Informationen zurückkriege. Wo hat der Kunde geklickt? Wo hat er plötzlich aufgehört, weil er es nicht mehr verstanden hat? Oder sehe ich eigentlich auch aus Daten? Also eine große Rolle spielt das Thema Analytics und das ist auch etwas, was man natürlich dann in so einer, in dieser Industrie erstmal noch nicht so vorgefunden hat. Da muss man erstmal drüber reden und sagen, hey, so würden wir das machen, ja, wie so aus digitalen Produkten kommen. Und wir haben dann natürlich die Dinge, die wir neu gebaut haben, von Anfang an so gebaut, dass wir ein gutes Verständnis dafür kriegen. Ja, da geht es auch nicht um Kundentracken oder Kunden letztendlich Daten, sondern da geht es darum, Produkte zu verstehen. Performen die Produkte. Die Automobilindustrie macht das auf der Autoseite sehr gut. Die haben natürlich ein sehr gutes Verständnis davon, wie die Fahrzeuge funktionieren. Dafür sind die viel zu sicher als relevant und viel zu komplex. Aber das muss ich halt auch mit diesen, sag ich mal, eher Infotainment-Funktionen machen.
Ich habe ja bei BMW unter anderem den digitalen Parkdienst ParkNow verantwortet, durch den das Auto ortsbasiert sozusagen selbst erkennt, dass es in einer Parkzone steht und entsprechend das Auto oder man selbst vom Auto gefragt wird, ob man den Parkvorgang jetzt für x Euro starten möchte. Gute Lösung, die heute auch in jedem BMW vorinstalliert ist, weil Parktickets bezahlen ist kein Genuss. Allerdings der Weg, bis man sich sein Auto, sein Handy und die verschiedenen Dienste dann im Auto aktiviert und registriert hatte, das war ein Albtraum, sodass die Nutzungsquote eigentlich relativ unter der Chancen des eigentlichen Dienstes lag. Das muss aber eigentlich bei euch ähnlich gewesen sein, oder?
Also man hat natürlich viele Hürden und die Hürden sind manchmal auch technische Hürden, weil man erstmal Dinge sozusagen beheben muss und die vor allen Dingen Veränderungen auf der Fahrzeugseite dauern, weil ich damit in den ganz normalen Fahrzeugproduktionsprozess komme und bestimmte Dinge anpassen muss.
Der Fahrzeugproduktionsprozess ist 7 Jahre, oder? Ist er noch so lang?
Nee, der ist schneller. Sehr viel schneller schon geworden. Kann man gut halbieren, glaube ich, im Endeffekt mittlerweile.
Haben ein paar Chinesen auch schon gezeigt, ne? Die sogenannten E-Stufen bei BMW.
Genau, ja. Mittlerweile gibt es auch Updates. Also ich kann ja sehr viel mehr vom Fahrzeug updaten, was ich vorher, also auf der Software-Seite, ich kriege keine neue Hardware rein, aber ich kriege zumindest mal neue Software rein. Und das geht schon auch ein paar Mal pro Jahr jetzt mittlerweile. Also insofern, da ist auch, muss man auch ehrlicherweise sagen, viel, viel, viel passiert in den letzten 5 bis 10 Jahren. Und man kann einige Dinge davon anpacken. Ja, aber klar, wir haben die gleichen Probleme gehabt. Wir mussten halt ein Handy mit dem Fahrzeug koppeln. Wir müssen uns einen Account einrichten, anlegen und. Also das, wenn man sich das anschaut sozusagen, dann will man am Anfang natürlich möglichst viel davon aus dem Weg schaffen. Und einige Dinge davon dauern einfach etwas länger, weil man auf das Fahrzeug angewiesen
Darf
ist.
Darf man eben auch nicht vergessen, dass Legacy, ein Tesla keine Legacy hat. Ne? Tesla kann einfach sagen, wir bauen jetzt die Plattform neu. Und die ist halt so, wie man im Jahr 2016, 2017 einen Standard bauen würde. Das ist natürlich anders, als wenn man in den 90ern, wie wir gerade besprochen haben, eben schon angefangen hat, verschiedene Plattformen in einem Auto praktisch zu installieren. Und die jetzt zu integrieren, ist sozusagen die Aufgabe. Aber ich nehme auch an, spätestens eigentlich mit dem VW-Baukasten 2021, würde ich mal annehmen, es wird der erste deutsche OEM eine wirklich komplett neue Infrastruktur, die digital also oder Online- und Offline-Welt vereint, abbildet, oder?
Also ich würde mal hoffen, dass alle, sag ich mal, nicht nur die Deutschen, auch die europäischen OEMs schaffen, weil ich glaube, das ist einfach zwingend notwendig, sag ich mal, dass man diesen Teil auf einen Status hebt, der wettbewerbsfähig ist mit Leuten aus der Digitalindustrie, weil da entsteht der Wettbewerb gerade.
Prima, aber lasst uns, bevor wir dazu kommen, nochmal in die Details deiner Connected-App gehen. Da gab es ja sehr umfangreiche Dienste und Services, die einem Nutzer Mehrwert im Auto stiften. Beschreib doch mal 1, 2 Customer Journeys vielleicht und den Mehrwert.
Genau, also es gibt mehrere Bereiche, die die Connected-App jetzt letztendlich abdeckt. Ein großer Bereich, den haben wir auch nicht erfunden, den gab es schon. Da waren die Fahrzeuge auch schon für befähigt. Das ist zum Beispiel Remote-Funktionen, also Dinge, die ich mit dem Auto machen kann, ohne dass ich am Auto bin. Ja, und man kann sich vorstellen, man guckt so einen Bereich von Funktionen an, ich bin weit weg vom Auto oder ich bin am Auto, aber noch nicht drin und ich bin im Auto. Ja, für all diese, sag ich mal, eher räumlichen Themen kann ich Funktionen finden. Remote-Funktionen, ganz simpel, ich kann das Auto vorheizen, wenn ich im Winter losfahren muss, im Prinzip aus der App. Oder ich kann das Auto auch mal, gutes Beispiel, mein Sohn fährt gerne Snowboard und Ski und die liegen halt immer hinten im Auto drin. Und auch wenn ich oben auf dem Berg bin und er kein Handyschlüssel hat, ruft er mich an und sagt, kannst du das Auto aufmachen? Ich will mal gerade tauschen. Ja, simples Ding, ich hole mein Handy rauf, mach das Auto auf und er macht es wieder zu, das Auto ist verschlossen. Also ein simples Beispiel, da gibt es eine ganze Reihe von Themen. Das Thema, sag ich mal, Abfahrtszeiten und letztendlich Verkehrsinformationen ist natürlich, habe ich vorhin schon genannt, wichtig. Wir haben halt angefangen, den Kunden die Chance zu geben, dass wir sie benachrichtigen, wenn man zu einem Ziel fahren will und dann letztendlich wirklich eine Notification bekommt. In 10 Minuten muss man ungefähr los, wenn man dort pünktlich ankommen will. Das ist ein anderes Beispiel, was es vorher nicht gab. Oder man brauchte die Ziele noch nicht mal eintragen. Wenn man es wünscht, kann man das einschalten. Und sobald eine vollständige Adresse im Kalender eingetragen ist, macht es das alles automatisch. Also ich kann, wenn ich viel fahre, sage ich mal, vielleicht auch beruflich unterwegs bin, kann ich solche Funktionen halt super nutzen. Und sage ich mal, kriege Hinweise, meine Mobilität besser zu managen. Werd nicht überrascht, ich gehe ins Auto oder muss dann auch letztendlich kein Google Maps mehr starten.
Und das Charmante an diesen Diensten ist, jetzt im ersten Schritt muss man die Themen ja alle händisch manuell eingeben oder im Handy vorher programmieren. Auf eine Langfristperspektive ist das halt der erste Schritt, der über die Voice-Themen dann abgebildet wird und dann wirklich in ein Convenience-Thema übergeht, dass man eigentlich das nicht mehr als Aufgabe oder Arbeit empfindet, sondern dass das Auto das mehr oder minder alles selbstständig macht. Dass es dir eigentlich nur noch die Info gibt, jetzt gehen, damit du zum Ziel kommst, weil es weiß über den Kalendereintrag automatisch, wann dein Termin ist, welche Route es wählt und so weiter, richtig?
Genau. Und sag mal, die Sprachbedienung ist natürlich nochmal ein ganz anderes, sehr, sehr großes Thema fürs Auto, weil man sieht natürlich auch deutlich, die Autos werden komplexer, ja, sie bieten mehr Funktionen, die Handbücher werden prinzipiell auch dicker, ja, weil einfach immer mehr Dinge drin auftauchen. Und man hat auch immer mehr Bedienelemente im Fahrzeug, also nicht nur jetzt das Infotainment-System mit einem Screen und Touch oder einem, sag ich mal, iDrive in einem BMW-Fahrzeug. Und dort einfach auch eine bessere Hilfe zu geben, schneller an Informationen ranzukommen, diesen Zugang zu Informationen und zu Unterstützung kontextuell zu machen, das ist halt natürlich etwas, was ich mit Sprache, vor allen Dingen auch während der Fahrt, sehr, sehr gut machen kann. Und auch die Sprache, sag ich mal, erlaubt mir unter Umständen, mich an andere Dienste anzudocken, ja, die außerhalb des Fahrzeugs sind, die ich aber während der Fahrt einfach mal ansprechen will oder wo ich eine Information brauche oder einen Zugang brauche. Sei es jetzt, sag ich mal, irgendwas im Bereich Smart Home, ja, wo ich einfach nochmal, wenn ich einen Smart Lock habe, ist es jetzt verschlossen, meine Heizung, mach mein Licht an. Also da gibt es eine ganze Themenwelt, von der wir auch noch gar nicht genau wissen, wie wird sie denn eigentlich im Auto genutzt. Aber wir müssen uns eine Chance erarbeiten, in der Automobilindustrie die zugänglich zu machen. Dazu gehören 2 Dinge. Wie bediene ich eigentlich Dinge im Fahrzeug und wie kriege ich die möglichst schnell und effektiv ohne lange Fahrzeugentwicklungszyklen umgesetzt in Fahrzeug? Und wer ist vor allen Dingen für die, sag ich mal, Ökosystemthemen außerhalb des Fahrzeugs? Weil die kann ich ja nicht selber bauen. Also ich kann als BMW keine Smart Home Integration bauen. Dazu habe ich einfach zu wenig Geräte auf der Straße.
Ja, und müsste BMW denn eine eigene Spracherkennungssoftware besitzen? Oder ist das was man einfach zukauft?
Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, sich damit zu beschäftigen, wie differenziere ich, wo stecke ich mein Geld hin, um meine Produkte besser zu machen und was ist einfach Technologie, die ich einkaufe und integriere und nutze. Und da sieht man auch natürlich in der Digitalindustrie gute Beispiele, dass es gelten bestimmte Gesetzmäßigkeiten in der Digitalindustrie. Dass bestimmte Dinge werden durch Skalierung getrieben.
Also sagst du, Spracherkennung ist eine Commodity, die man zukauft?
Ja.
Also ich war vor 7, 8 Jahren mal bei Google in New York. Da haben die wirklich um die Prozente gerungen. Da waren sie, glaube ich, eher so bei 80% Erkennung noch. Relativ, also so, dass ich sofort wieder weggelegt habe. Also so lange arbeiten die da schon dran und sind jetzt ja irgendwie dick in den 90ern und sind Maßstab aller Dinge. Da sind noch 1, 2 andere Großkonzerne, Tech-Konzerne, die da mithalten können. Und auch da muss ich sagen, der Zug, den hätte man vor 10 Jahren besteigen können. Aber als Autokonzern muss man sich die Frage stellen, ist das mein Kerngeschäft? Und besonders, was kostet? Und den hat man nicht bestiegen, vermutlich zu Recht, aber entsprechend muss man jetzt auch sagen, da ist nichts mehr zu holen.
Genau, und ich glaube, dass, also zumindest kenne ich auch keinen OEM, der die Intention hat, sozusagen die Sprachdomäne selber zu besitzen. Dazu ist sie, wie gesagt, wird sie auch links und rechts gebraucht, nicht nur im Auto, aber es gibt natürlich sehr autospezifische, relevante Funktionen und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die Art und Weise, wie ich sag mal jetzt ein Coaching im Auto mache, während gefahren wird, da kann ich unheimlich viel machen und mir überlegen, wie kriege ich die richtigen Komponenten zusammen, um letztendlich so ein perfektes Fahrerlebnis für meine Kunden hinzubekommen und ihnen auch diese Funktionen, die ich eigentlich mitverkaufe, aber die vielleicht, sage ich mal, einfach auch gerade am Anfang zu komplex sind, weil es zu viele sind, wie kann ich die Stück für Stück auch jemandem beibringen und Informationen statt ein Handbuch, sage ich mal, über Sprache zugänglich machen.
Mit welcher Spracherkennung habt ihr gearbeitet?
BMW hat letztendlich einen Partner dort zuzuliefern und das ist Stand der Technologie in den Fahrzeugen drin und auch State of the Art. Da gibt es ein spannendes Thema aus meiner Sicht, die Wichtigkeit der Sprachinteraktion aus der Kundenperspektive zu erkennen und letztendlich ein komplett neues Erlebnis damit zu bauen und auch zu sehen, dass Sprachassistenten, wie wir sie jetzt kennen von Google und von Amazon und Siri, dass das der Benchmark ist, dass ich eigentlich dahin muss und dann kann ich mir rückwärts überlegen, wer sind denn die Technologiepartner, die ich dafür brauche, um damit in Wettbewerb zu stehen. Weil du nanntest es, CarPlay kommt mit Siri, Android Auto kommt mit Google, das ist der Benchmark.
Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt und an dieser Stelle möchte ich euch gerne unseren Partner, die smarte Buchhaltungssoftware Zefdesk, vorstellen. Wir benutzen Zefdesk auch selber, also ich werbe hier für nichts, was wir nicht selbst auch benutzen würden. Und Zefdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für selbstständige, kleine Unternehmen und Freiberufler. Dank Zefdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform, was heißt das? Du folgst den Grundsätzen zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, selbst bewältigen und das von überall auf der Welt. Denn für die Nutzung von Zefdesk ist keinerlei Installation notwendig, sondern du schmeißt einfach den Browser oder die App an und kannst loslegen. Es gibt dort auch total nützliche Features, wie zum Beispiel Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten und Online-Banking. All das erleichtert dir deine tägliche Arbeit. Da wird dir wirklich viel abgenommen, was deine Buchhaltungsarbeit angeht. Und Zefdesk wird von der Offenburger Zefdesk GmbH entwickelt und vertrieben und das junge und dynamische Team hinter Zefdesk bietet mit rund 70 Mitarbeitern besten Support für über 80.000 Kunden weltweit. Also, du bist dort in guten Händen und natürlich hat Papa Joel auch einen Gutscheincode für dich. Du kannst dir jetzt 100% der Kosten auf die ersten 3 Monate sichern, wenn du einfach auf zefdesk.de/digitalkompakt gehst. Ich schreibe es nochmal in die Shownotes. Du findest es auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren. Aber merk dir das schon mal vorweg, zefdesk.de/digitalkompakt und du sparst dir 100% auf die ersten 3 Monate dieser smarten Buchhaltungssoftware.
Okay, ich würde jetzt gerne mal den Übergang dazu finden, wie wir solche innovativen Ideen, die es ja zweifelsohne sind, in einer Organisation auch realisieren können. Und zwar schnell zielgerichtet, sodass der Kunde da seine Mehrwerte hat. Es gibt ja 2 Wege, wie man sowas gehen kann. Entweder man gründet ein Startup oder kauft ein Startup extern oder man zieht die Themen intern in der Organisation hoch. Wie hat denn bei euch die Zusammenarbeit, ne, wenn ich mir jetzt euch als wahrscheinlich Digitalo, Ex-Nokia-Truppe vorstelle, mit der IT-Mannschaft aus dem Autokonzern? Wo sind da die Schnittstellen und was läuft da leicht und was läuft schwierig?
Na, also ich glaube, wie man sich das vorstellen muss, ist schon, dass man in eine Welt kommt, wo man über sehr viel reden muss und sehr viel verändern muss. Und immer, wenn man Dinge verändern muss, wird es oft auch schwierig. Und je größer die Struktur ist, in der diese Veränderung stattfinden muss, organisatorische Struktur, desto schwieriger wird es eigentlich. Weil die Veränderung nicht nur einen Partner betrifft, sondern betrifft dann gleich 10 verschiedene Prozesspartner. Und davon muss man aber letztendlich, ehrlich gesagt, ausgehen, wenn man in so ein Unternehmen geht und mit der Idee, im Digitalbereich zu arbeiten. Und für mich, ehrlich gesagt, war das sogar die Motivation, dorthin zu gehen, weil ich finde diesen Aspekt durchaus spannend und herausfordernd. Ja, das hat was mit Menschen zu tun, das hat was damit zu tun, wie man miteinander umgeht. Und also insofern ist das schwer. Es gibt viele Hürden, es gibt Dinge, die man nicht schafft. Wenn ich ein Fazit ziehen soll von meiner Zeit, dann habe ich durchaus das Gefühl, dass wir wahnsinnig viel geschafft haben. Ja, wenn man das mal alles aufschreibt, ist das wahnsinnig viel. Wenn du mich fragen würdest, ist das genug, dann würde ich sagen, nein. Wenn du mich fragen würdest, ging das schnell genug, würde ich sagen, nein. Also es gibt halt diese Aspekte. Auf der anderen Seite muss man sich, denke ich, auch immer wieder klar machen, dass man natürlich in so einem großen Unternehmen, ja, was auch die Kompetenz hat, sage ich mal, das zu tun, was das Unternehmen tut. Es ist halt auch keine Selbstverständlichkeit, 2,5 oder was weiß ich, Millionen Fahrzeuge im Jahr in so einer Qualität rauszubringen, zu managen, dass sich dass Zollkriege entstehen wieder in der Welt, dass ich Autos eigentlich in einem Land produziere, die ich irgendwo anders hinkriegen muss. Also das ist was, wo man dann auch als digitaler Mensch irgendwann mal so ein Stückchen auch sagen muss, hey, Hut ab und ich muss auch eine Menge lernen und verstehen, weil ich kann da nicht reingehen reingehen und sagen, hey, das läuft alles hier wie auf so einem iPhone und ich bastel da mal eine App und dann ist alles gut. Vor allen Dingen dann nicht mehr, wenn ich sehr nah ans Fahrzeug rangehe und sehr viel auch an dem Fahrzeug und an den, sag ich mal, an den IT-Systemen und an den Prozessen um die Entwicklung verändern muss. Aber mein Fazit ist, man muss es verändern, man muss damit leben, dass es wahnsinnig schwierig ist.
Und es ist auch kein BMW-Thema und auch kein generelles Automotive-Thema, sondern es ist ein Konzernthema. Ja. Wenn du irgendwie mehr als 20.000 Mitarbeiter hast, dann sind die Gruppen, die in vielen, vielen Abteilungen zusammenarbeiten, so groß und die Wertschöpfung ist so oft durchschnitten, dass es eben Schnittstellen, Kommunikation bis zum Geld nicht mehr gibt und Verantwortungskämpfe.
Ja. Genau, aber damit kommt auch das, was du eingehend erwähntest, zum Tragen. Ja? Na klar, können die Unternehmen ein Startup gründen und können dort draußen im Unternehmen, also können in diesem Startup einige dieser Themen bedienen. Aber das wird ihnen nicht helfen, das Unternehmen zu verändern. Also man hat diese beiden Bookends im Endeffekt, dass man sagt, ich bin in dem Unternehmen drin. Und da gibt es dann sicherlich auch nochmal einen Bereich. Ja, wie sehr bin ich drin? Wie sehr kann ich auch autark bestimmte Dinge innerhalb von einem Konzern bewegen, ohne dass ich, sage ich mal, jetzt viele, viele, viele andere brauche? Ja, welche Dinge gehen schon einmal, weil ich die Kompetenzen habe? Bei uns war es zum Beispiel so, wir hatten Entwicklungskompetenzen. Das heißt, wir konnten Produktentscheidungen treffen und wir konnten entwickeln. Wir mussten uns abstimmen. Aber es gab zumindest mal, sag ich mal, so ein Nukleus, der arbeiten konnte letztendlich. Und das andere Bookend ist halt zu sagen, da ist irgendwas draußen, das kann was Tolles tun, aber davon passiert noch nicht wirklich viel im Unternehmen. Und ich glaube, diese Dynamik muss man verstehen. Und ich glaube auch nicht, dass es schwarz-weiß gibt, das eine ist gut und das andere ist schlecht, sondern eher, dass man ein Thema anschauen muss und überlegen muss, macht das Sinn, das rauszunehmen aus dem Unternehmen, weil das hat nicht die Aufgabe, hier zu verändern, letztendlich den Kern des Unternehmens zu verändern, sondern es hat eigentlich die Aufgabe, einen neuen Kern zu erschließen vielleicht. Und dann muss ich es autonom genug machen und vielleicht auch ein Stückchen weit entkoppeln. Ja, nicht zu weit weg, sonst, sag ich mal, ist der Satellit im Weltall und kreist nicht mehr um die Erde. Das wäre für mich so das Bild. Und auf der anderen Seite, wenn ich die Probleme auf der Erde löse, also im großen Konzern einfach was verändern muss, dann brauche ich auch Leute sozusagen, die in dem Konzern diese Reibungen eingehen. Und es gibt keinen Blueprint dafür. Es gibt niemanden. Es geht jetzt nicht, dass ich drei Bücher lese und dann ist das alles klar. Ich kann meine Erfahrungen, die ich habe, nicht eins zu eins umsetzen. Ich muss eigentlich die Konflikte und die Reibungen eingehen, damit ich einen Weg für das Unternehmen finde, den es gehen kann. Beide Seiten haben ihre Berechtigung. Es gibt viel Schattierungen zwischendurch. Und man muss genau überlegen, was will man eigentlich?
Bin ich bei dir. Aber lass uns trotzdem mal versuchen zu konkretisieren, so gut wie es geht. Jetzt in deinem Beispiel, da gibt es eben die Connected Car Companion App. Haben wir verstanden, was das ist jetzt. Und ich glaube, die Dienste, die kann man entweder selber gründen, zukaufen, Kooperationen eingehen, auf der rein digitalen Seite. Und dann hat man die. Dafür brauchst du keinen Konzern, sondern die können bereitstehen, so als würde man eine App bauen. Wunderbar. So war übrigens ParkNow auch. War ein externe Startups, die konnten das in eine App liefern, ob das eine eigene App war, eine Partner-App oder eine BMW-App oder auch ein BMW-Auto eben, auch über Zeit, funktionierte ja wunderbar. Also da sind wir eigentlich einer Meinung, da gibt es einen digitalen Dienst. So, jetzt interessant wird es ja, sobald wir das Auto berühren. Wie muss die Integration oder wie habt ihr die Integration in diesem Fall gelöst, um einigermaßen schnell voranzukommen und den Dienst ins Auto zu bringen?
Also der Vorteil ist, wenn man, sag ich mal, eine IT-Architektur hat, die eine gewisse Abstraktionsebene liefert, mit der man in einem Auto arbeiten kann. Und man kann sich vorstellen, ähnlich wie auf einem iPhone kann ich eine App schreiben, dann muss ich das iPhone nicht neu machen. Ja. Und so ähnlich ist im Auto auch, aber leider noch nicht so gut. Ja. Aber das Prinzip, dass ich dort im Prinzip auf einem Betriebssystem, auf einem Infotainment-System eine App umsetze und dann letztendlich ohne das Auto komplett neu machen zu müssen, ja, auf der IT-Seite einen Dienst ins Fahrzeug bringe, das ist vorhanden und das kann man natürlich auch nutzen. Jetzt kann man sich sagen, ist das schon so vorhanden wie auf einem iPhone? Gibt es das Toolset? Dafür muss es überhaupt so sein? Das kann man sich auch nochmal fragen, ja, weil das ist natürlich jetzt nicht etwas wie, ich weiß nicht, wie viele Apps hat der App Store jetzt irgendwie? 1 Milliarde oder was auch immer, ja, 1 Million oder was auch immer, 600.000, keine Ahnung. Das wird ja da auch nie passieren. Das heißt, ich muss natürlich einfach das auch für die Bedürfnisse anpassen. Aber das Prinzip muss eigentlich sein, ich muss im Fahrzeug die Abstraktionsstufen schaffen. Ich muss die Sicherheitsthemen managen und managebar machen mit meiner Fahrzeugarchitektur und mit meiner Softwarearchitektur, die ich dort drin habe. Und dann kann ich letztendlich dort neue Apps realisieren. Und dann muss ich über die Prozesse im Unternehmen nachdenken, wie ich eigentlich solche Funktionen an den Markt kriege. Was muss alles passieren? Wo berühre ich sicherheitsrelevante Themen? Da muss vielleicht ein bisschen mehr passieren. Wo berühre ich eigentlich wenig sicherheitsrelevante? Und diese Prozesse haben wir mit unseren Kollegen in der Fahrzeugentwicklung vorangetrieben und Stück für Stück entwickelt. Und da auch da kann man wieder sagen, ist man da schon perfekt? Nee, würde ich nicht denken. Ging das schnell genug? Nee, würde ich auch nicht denken, weil da ist einfach so viel Druck momentan da. Auch, wie gesagt, gerade von den großen IT-Giganten in der Welt, sich mit dem Auto zu beschäftigen. Und die kommen einfach natürlich mit einem komplett anderen Toolset an.
Und um es nochmal konkreter zu machen, der Greenfield-Ansatz. Jemand kommt auf dich zu und sagt, hier ist eine innovative Idee, ein Dienst, hier sind 100 Millionen Dollar und die freie Wahl. Du kannst jetzt entweder das Geld nehmen und ein Startup gründen und es ins Auto integrieren oder du gehst in den Konzern rein, baust dir eine Abteilung auf und integrierst es ins Auto. Welchen Weg würdest du gehen?
Die Frage ist, glaube ich, relativ klar. Man würde rausgehen, weil man letztendlich nicht das Ziel hat. Ich kriege keine 100.000 irgendwie oder keine, was weiß ich, Summe.
100 Millionen,
um das Unternehmen zu ändern. Ich würde nur ins Unternehmen gehen, wenn ich erstens letztendlich mit dem, was ich dort tue, auch ein Stück das Unternehmen verändern muss, weil es sonst nicht geht. Und wenn ich nah genug ans Fahrzeug muss, wir sprachen gerade über die Sprachinteraktion vorhin, das kann man halt draußen nicht machen. Mhm. Ich kann die Sprachinteraktion, wir haben den digitalen Assistenten letztendlich von BMW gebaut und ins Leben gerufen mit einer völlig neuen Denke, also nicht Sprachbedienung von Menüs zu machen, sondern wirklich Stück für Stück auf ein Level zu kommen, das kann ich einfach draußen nicht tun.
Am Ende, was du sagst, sehe ich ähnlich, sind auch meine Erfahrungen aus den letzten Jahren immer, wenn Innovation und auch das Innovators Dilemma, Clayton Christensen sagt eigentlich genau das, die Innovationen kommen meistens außerhalb des Konzerns. Natürlich müssen sie am Ende irgendwie in den Konzern rein. Deswegen meine Erfahrung ist auch, der beste Weg dafür ist, Startups dazu kaufen, beteiligen oder auch komplett übernehmen, dann nicht durch Liebe erdrücken, sondern ihnen einigermaßen einen Freiraum lassen. Aber dann kommt der springende Punkt, wie man sie integriert. Das ist eigentlich der aus dem Beteiligungsmanagement bekannt und da habe ich die besten Erfahrungen gemacht, indem man dann in den neuralgischen Punkten, wo die Schnittstellen sind, wo man zum Beispiel ins Auto muss oder wo das Prozessuale des Konzerns verstanden werden muss, da 4 bis 5 wesentliche Personen aus beiden Seiten austauschen. Aus dem Konzern ins Startup setzen und aus dem Startup in den Konzern setzen, hilft enorm, weil die meisten Barrieren sind tatsächlich nicht technologisch oder prozessual, sondern in den Menschen, die da auf beiden Seiten sitzen, die sich dann als Feindesland betrachten. Und das kann man eben, diese Brücke kann man bauen, indem man die Leute integriert und austauscht.
Genau, aber das gilt aus meiner Sicht sogar generell. Also wenn man Veränderungsthemen angeht, brauche ich eine richtige Mischung aus neu und alt. Weil es gibt keinen Weg vorher. Ich muss halt neu und alt gut zusammenpacken und ich brauche Unterstützung in alle Richtungen, im Unternehmen oder am Unternehmen. Also ich glaube, diese Mischungsidee, die ist einfach immer relevant.
Du hast vorhin erwähnt, das Thema, dass man über die Connected Car App das Auto öffnen und schließen kann, ist durch sowas beim Thema Sicherheit nicht eigentlich auch Autodieben und Datendieben digitale Tür und Tor geöffnet?
Das ist natürlich ein Thema wie überall in der digitalen Welt, dass ich, wenn ich solche Funktionen anbiete, mich mit Sicherheitsthemen, mit Datenschutzthemen, mit Privacy beschäftigen muss. Und das muss jedes Unternehmen. Ja, und wir wissen auch, dass es immer schwieriger wird, dass das, was dafür gebraucht wird an Kompetenzen, auch an Budgets, größer wird.
Kann man sich denn davor überhaupt schützen als Autokonzern?
Ja, man kann sich so schützen, wie auch sich andere Unternehmen schützen. Also prinzipiell, sage ich mal, habe ich die gleichen Wege und die gleichen Möglichkeiten wie auch andere Unternehmen. Es ist nur die Frage, wie viel mache ich, wie komplex ist eigentlich mein Produkt und wie viel Kompetenzen habe ich und kann ich die schnell genug ausbauen? Die muss ich halt nachziehen letztendlich. Und was natürlich auch passiert und was man sieht, dass sich Technologien wahnsinnig schnell entwickeln. Ja, und dass man da natürlich auch beim Einkauf, beim Partnering darauf achten muss, dass solche Themen abgedeckt sind.
Apropos Partner, das ganze Thema Autobetriebssystem hätte doch eigentlich auch wunderbar von den Tier-1-Suppliern kommen können. Warum haben wir nicht das Betriebssystem von Bosch, Continental, Schaeffler oder Knorr fokussiert auf die OEMs, die ein neutrales Betriebssystem über die Tier-1-Supplier vielleicht hinweg oder über die OEMs hinweg anbieten? Das wäre doch eigentlich eine elegante Lösung.
Ich glaube, das wäre sogar eine wünschenswerte Lösung, wenn man es schafft, diese Themen, die eigentlich alle betreffen und die auch keine Differenzierung mehr ermöglichen, wenn man die skaliert. Wenn man die Kosten rauskriegt, die Qualität hochkriegt, die Sicherheit hochkriegt. Aber dazu, glaube ich, ist die Industrie, zumindest auf der Softwareseite, noch nicht da und kriegt das einfach nicht gestemmt. Also weder ein Tier One schafft das, hat das geschafft, wie man ja deutlich sieht, irgendwie so eine Initiative zu gründen und auch alle an Bord zu haben. Weil das Problem ist nicht, dass einer das macht, sondern das Problem ist, dass einer das so macht, dass alle anderen an Bord sind.
Also ist es eine technologische Frage oder eine Wettbewerbsfrage?
Das ist eine Frage, wie kriege ich ein Setup hin? Spannend ist, darüber nachzudenken, die Automobilhersteller schaffen das ja an anderen Stellen. Es gibt ja Standardisierungen für ganz viele Themen im Auto. Es gibt ja Zulieferer, die bestimmte Komponenten an konkurrierende Automobilhersteller liefern. Also es gibt dieses Beispiel ja auch schon, aber auf der Softwareseite gibt es keine gute Lösung dafür.
Aber das meine ich mit Wettbewerb. Ne? Die OEMs sind in vielen Bereichen eben gelernt, doch Wettbewerber, am Endkunden zumindest, bei Einkauf, auf der Einkaufsseite oft nicht. Und eigentlich müsste man es schaffen, diese Ebene, die auf Einkaufsseite besteht, unter Co-Opetition zu verbuchen und eben auch auf die Digitalseite zu kriegen. Und ob es durch eine offene Allianz, ein externes Startup oder über ein Tier One abgebildet oder mehrere Tiers abgebildet, eine Plattform ist gegen ein Apple, gegen ein wo auch immer herrührende Technologieplattform fürs Auto aus den USA oder aus China zu wehren.
Genau.
Ja, aber das ist einfach wichtig zu verstehen, dass ein Einzelner das heutzutage gar nicht mehr schaffen kann. Weder technologisch noch finanziell. Aber gemeinsam könnte man die Investitionen eventuell noch stemmen.
Genau. Ja. Also die Erkenntnis, ich stehe eigentlich langfristig mit dem Rücken an der Wand. Und die einzige Chance, die ich habe, ist, mich zusammenzuschließen, ja, Befindlichkeiten wegzulassen und ein Ziel zu verfolgen, nämlich ein Asset zu bauen, was skaliert und was wettbewerbsfähig ist, gegenüber zum Beispiel großen amerikanischen Unternehmen.
Und das Beste ist, die Plattform ist ja nur, da findet der Wettbewerb ja gar nicht statt. Der Wettbewerb kommt hinter der Plattform, nämlich mit den Diensten, die ich selbst kreiere, die ich integriere, die ich verpartner. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, es wäre eine Plattform eines Tier Ones, könnte genau diese Plattform auch einen C2C-Autoverleihdienst anbieten. Wenn der als Plattform integriert wäre in alle Autos, sogar markenübergreifend, könnte man wunderbar als Endkunde entscheiden, ich verleihe jetzt mein Auto, so wie ich früher einen Schlüssel verliehen habe, verleihe ich das eben digital, wie es ja auch heute schon US-Dienste jedenfalls machen, könnte ich das als Endkunde als Geldquelle benutzen. Nur ein Beispiel von vielen, die jeder einzelne Konzern sich überlegen kann, die aber auch ein Plattformbetreiber einfach anbieten kann gegen ein Geschäftsmodell, welches auch immer.
Es gibt noch ein zusätzliches Thema natürlich, dass ich nicht nur Technologie-Assets brauche, wie, kann man vereinfacht sagen, Betriebssystem im Auto. Ich brauche Tools drumherum. Ich muss darauf arbeiten können. Ich brauche den Cloud-Teil dazu. Also es wird schon auch relativ komplex, wenn man das mal so ein bisschen auseinander nimmt, welche Elemente man braucht. Und was sehr spannend ist, ist natürlich, wir haben da draußen eine Handvoll sehr, sehr große Service-Ökosysteme oder App-Ökosysteme. Die brauche ich irgendwie auch da dran, weil die haben sehr viel von mir und das kann ich nicht wiederholen. Das ist auch zurück zum Beispiel Nokia, Microsoft. Ein großes Problem sozusagen dieses Vorhabens war einfach der Store, der nicht voll war und der die Apps nicht hatte, die man brauchte.
Und deswegen haben andere, die Android geforkt haben, haben es geschafft, ne? Einigermaßen ihre Welt aufzubauen.
Genau, da gibt es ein paar gute Beispiele sozusagen, wo es auch Alternativen gibt, die jetzt nicht, sag ich mal, 1:1 Google sind und die nicht Apple sind. Also Apple gibt es eh nur bei Apple. Insofern, da ist es relativ einfach. Und da gibt es so ein paar Zwischenlösungen auch, über die man durchaus nachdenken kann. Und auch einen spannenden Gedanken finde ich natürlich durchaus, das Sprachthema nochmal wieder anzugucken, weil ich sage, so ein Alexa ist plötzlich ein neues Ökosystem. Ja, man muss es eigentlich vergleichen mit einem App Store und sagen, plötzlich habe ich kein Bildschirm mehr. Kann man mal die, sag ich mal, Geräte mit Bildschirm nochmal dazu nehmen, aber auch da ist eigentlich alles aus der Cloud gemacht. Ich habe da kein komplexes Betriebssystem mehr, ich habe da keine Apps laufen, die da im Prinzip raufkommen, sondern ich habe ein komplett neues Interaktionsmodell geschaffen, wo eigentlich das, was die App auf dem Telefon und mein Betriebssystem ist, nur noch in der Cloud leben.
So, liebe Hörer, für heute sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Wenn euch das Thema aber noch weiter interessiert, habt ihr die Möglichkeit, euch auf Patreon extra lange Podcasts von uns zu besorgen. Also quasi jeweils einen Director's Cut, der noch einmal 10-20% länger ist und dementsprechend mehr Inhalt bietet. Patreon schreibt sich wieder Patron, nur mit E dazwischen, also Patreon. Und unter patreon.com/dekompakt könnt ihr euch für monatlich ein paar Taler besagte extra lange Podcasts klicken. Dort ist dann übrigens auch keine Werbung enthalten, sondern diese wird ans Ende geschnitten und auch sonst kommt ihr in den Genuss unterschiedlicher Extra-Inhalte wie unser Recherchematerial, die Teilnahme an all unseren Gewinnspielen und. Uns freut es natürlich sehr, wenn wir euch für diese Bonusinhalte begeistern können. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.